Kadenz Uri, ich muss noch
nicht das
Ja, ich begrüße euch auch. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Heute endlich Teil Nummer 3 meiner kleinen Märchenpredigtreihe. Wenn ihr Teil 1 und 2 versäumt habt, ist es nicht schlimm, die sind thematisch eigenständig, ihr könnt sie aber in YouTube finden und nachhören. Wir haben mit Dornröschen sind wir gestartet, haben mit Rotkäppchen fortgesetzt und heute das Finale Schneewittchen. Ich freue mich sehr darüber oder darauf, mit euch das anzuschauen. Ist aus einem Impuls geboren, den ich letzten September in der Lobpreiszeit auf einer Konferenz hatte. Und ja, die Gebrüder Grimm unterstützen uns heute in der Verkündigung des Wortes Gottes. Ich wiederhole nochmal Dornröschen, da ging es darum, vom Prinzen wachgeküsst zu werden. Rotkäppchen, da habe ich drüber gesprochen, wenn erlöste Menschen auf die Lügen des bösen Wolfes hereinfallen. Im Übrigen erinnert mich Gott persönlich an diese Predigt mehrfach. Es war so die letzte Vor-Corona-Predigt von mir. Und ich empfinde da so ein paar prophetische Elemente richtig drin, die uns helfen, in dieser besonderen Zeit geistlich gesund durchzugehen. Und heute Schneewittchen, Freiheit von Eifersucht und Neid. Ihr dürft euch gleich auf den Ulrich Eggers freuen. Der hat uns ein fantastisches Intro eben hingelegt mit seiner Pop-Dichtung, ich weiß nicht, Compilation, wie auch immer, es war total klasse. Wenn ihr das verpasst habt, müsst ihr unbedingt zurückspulen und euch das nochmal angucken. Das ist richtig cool. Und für all diejenigen von euch oder eure Freunde, die sagen, naja, in der Kirche erzählen sie dir nur Märchen, stimmt, heute tun wir das tatsächlich. Und vielleicht geht's dir mit deinen Freunden so, wie mit den Frauen, die vom Grab zurückgekehrt sind, Lukas 24. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden, wurde verkündigt. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Ja, was ihr jetzt hört, ist tatsächlich ein Märchen. Was ihr aber anschließend hört, ist absolute Realität. Lieber Ulrich.
Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter, da saß eine Königin an einem Fenster und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee ausblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarzhaarig wie Ebenholz und wurde darum das Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der Königin eine andere Gemahlin. Die war eine schöne Frau, stolz auf ihre Schönheit und konnte nicht leiden, dass sie von jemandem darin sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Er antwortete, ihr, Frau Königin, seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen wuchs heran und wurde immer schöner. Als es 7 Jahre alt war, war es schöner als die Königin selbst. Wie diese nun ihren Spiegel wieder fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Antwortete er, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Als die Königin das hörte, erschrak sie und ward blass vor Zorn und Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie es. Neid und Hochmut wuchsen und wurden so groß in ihr, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr fand. Da rief sie einen Jäger und sprach, führ das Kind hinaus in den wilden Wald, dort sollst du es töten. Bring mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mit. Der Jäger gehorchte und führte Schneewittchen hinaus und als er es töten wollte, da fing es an zu weinen und sprach, ach, lieber Jäger, schenk mir mein Leben. Ich will in den Wald laufen und nimmermehr heimkommen. Der Jäger hatte Mitleid und sprach, so lauf hin, du armes Kind. Er tötete ein Wildschwein, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Nun war das arme Schneewittchen in dem großen Wald mutterseelenallein, so dass es anfing zu laufen, bis es am Abend ein kleines Häuschen sah und hineinging, um sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, so zierlich und reinlich. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinen Löffelein, ferner 7 Messerlein und Gäbelein und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein. Danach legte es sich in ein Bettchen, befahl sich Gott an und schlief ein. Als es dunkel war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren 7 Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre 7 Lichtlein an und sahen, dass jemand im Häuslein gewesen sein musste, denn es stand nicht alles in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Sie fragten sich, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Der 7. erblickte Schneewittchen, das in seinem Bettchen lag und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen, holten ihre 7 Lichtlein und beleuchteten das Mädchen. Ei, du mein Gott, riefen sie, was ist das Kind schön? Sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein schlafen ließen. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten nach seinem Namen. Die Zwerge sprachen, willst du unseren Haushalt versehen, alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Das versprach Schneewittchen und blieb bei ihnen. Den Tag über war das Mädchen allein. Die Zwerge warnten es und sprachen, hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein. Die Königin, die dachte, dass Schneewittchen tot sei, trat vor ihren Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Sie sann aufs Neue, wie sie es umbringen wollte, denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Sie kleidete sich unkenntlich und ging über die 7 Berge hin zu dem Zwergenhaus, klopfte an die Türe und rief, »Gute Ware!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr denn zu verkaufen?« »Schnürriemen von allen Farben«, antwortete sie und holte einen von bunter Seide hervor und zeigte ihn. Schneewittchen riegelte die Tür auf und kaufte den bunten Schnürriemen. »Wart, Kind«, sprach die Alte, »ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen dachte nichts Böses, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es wie tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach das böse Weib und ging fort. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die 7 Zwerge nach Haus. Aber sie erschraken, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen fanden, als wäre es tot. Sie sahen, dass es zu fest geschnürt war und schnitten die Schnürriemen entzwei. Da fing es ein wenig an zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Krämerfrau war die Königin, hüte dich und lass keinen Menschen mehr herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Als sie das hörte, erschrak sie. Nun machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sich erneut, nahm die Gestalt einer armen Frau an, ging zum Zwergenhaus, klopfte an die Tür und rief, »Gute Ware!« Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Ich darf niemanden hereinlassen.« Die Alte aber rief, »Sieh einmal die schönen Kämme«, zog den Giftigen heraus und zeigte ihn ihr. Er gefiel dem Kind so gut, dass es die Tür öffnete, und als es den Kamm gekauft hatte, sprach die Alte: »Nun, ich will dich auch kämmen.« Schneewittchen dachte nichts Böses, und die Alte steckte ihm den Kamm in die Haare. Alsbald wirkte das Gift darin so heftig, dass es wie tot niederfiel. »Nun wirst du liegen bleiben, du Schönheit«, sprach die Königin und ging fort. Es war aber bald Abend, und die 7 Zwerglein kamen nach Haus. Als sie das Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, suchten und fanden sie den giftigen Kamm, und wie sie ihn herauszogen, kam es wieder zu sich und erzählte ihnen, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf der Hut zu sein und niemanden die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie zuvor: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Bei diesen Worten bebte sie vor Zorn und sprach: »So soll das Schneewittchen noch sterben, und wenn es mein eigenes Leben kostet.« Darauf machte sie einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, verkleidete sie sich als Bauersfrau und ging wieder über die 7 Berge hin zu dem Zwergenhaus und klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: »Ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben's mir verboten.« »Nun, dann will ich dir wenigstens einen schenken«, antwortete die Bäuerin. »Nein«, sprach Schneewittchen, »ich darf nichts annehmen.« »Ei, du fürchtest dich wohl vor Gift? Da den roten Backen beißt du ab, ich will den weißen essen«, sprach die Alte. Der Apfel war aber so kunstvoll gemacht, dass die roten Backen allein vergiftet waren. Schneewittchen sah den schönen Apfel, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da sprach die Königin: »Diesmal wird dich niemand wieder erwecken«, ging heim und fragte den Spiegel: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortet der Spiegel endlich: »Ihr, Frau Königin, seid die Schönste im Land.« Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden das Schneewittchen auf der Erde liegend, kein Atem regne sich mehr, und es war tot. Da hoben sie es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, aber es half alles nichts, sie war tot. Daraufhin legten sie es auf eine Bahre und beweinten es 7 Tage. Dann wollten sie es begraben, aber es sah so lebendig aus, dass sie sprachen: »Wir können es nicht in die Erde versenken.« Sie ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man Schneewittchen recht sehen könnte, und legten es hinein. So lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und sah aus, als wenn es lebte und schlief. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet, zu dem Zwergenhaus kam und dort übernachten wollte. Der sah das schöne Schneewittchen und sprach zu den Zwergen: »Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten: »Wir geben ihn nicht um alles Gold der Welt.« Da sprach er: »So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochhalten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die Zwerglein Mitlein mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn forttragen, und es geschah, dass die Geträger über einen Strauch stolperten. Durch die Erschütterung fuhr der giftige Apfelgrütze aus ihrem Hals, und es ward wieder lebendig. Es richtete sich auf und sprach: »Ach Gott, wo bin ich?« Aber der Königssohn sagte voll Freude: »Du bist bei mir«, und erzählte ihm, was sich zugetragen hatte. Er sprach: »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm das Schneewittchen gut und ging mit ihm. Zu ihrer Hochzeit ward alles mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet, und auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter war als Gast geladen. Wie die nun mit schönen Kleidern angetan war, trat sie vor den Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortet der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Sie erschrak, und wie sie zur Hochzeit hineintrat, sah sie, dass die junge Königin niemand anders als Schneewittchen war. Vor Schrecken konnte sie sich nicht regen. Es standen aber schon eiserne Pantoffel über dem Kohlenfeuer. Wie sie glühten, wurden sie hereingebracht, und die böse Königin musste die feuerrot glühenden Schuhe anziehen und darin tanzen, bis ihr die Füße jämmerlich verbrannten. So durfte sie nicht eher aufhören, als bis sie sich zu Tode getanzt hatte.
Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt die Märchenzeit genauso genossen wie ich. Schneewittchen, wenn du das gerade gehört hast, vielleicht sind dir als bibelkundige Menschen einige Bilder in den Sinn geraten. Also während ich dir so zugehört habe, ist mir noch viel mehr eingefallen, als ich in der Predigt aufgeschrieben habe. Und ich dachte, die Auferstehung kommt drin vor, das Ende, wo der Teufel ins Feuer kommt und das Hochzeitsmahl gefeiert wird. Also es hat so ein paar griffige biblische Bilder in diesem Märchen. Und ich weiß nicht, ich kenne den geistlichen Hintergrund der Gebrüder Grimm nicht, ob die gläubig waren und ob sie beim Herrn sind, als sie starben. Aber so einige der Bilder lassen das fast vermuten, dass es so ist. Drei Gedanken habe ich uns mitgebracht und dieses Märchen soll uns helfen, ein Stück weit mehr zu verstehen, wie wir als Christen, wie wir in Freiheit leben können von Neid, von Eifersucht und letzten Endes auch von Hass. In unserer Zeit aktuell regt sich ja Hass, und ich will das fast gar nicht aufmachen, in andere Richtung, Rassismus, und darauf wird mit Gegenhass reagiert und gleichgültig, welche Motivation oder welches Feindbild dem zugrunde liegt, das ist gleich hässlich und schlimm und läuft dem zuwider, was Gott für uns geplant hat. Hass zwischen verschiedenen Volksgruppen, Hautfarben, aber auch zwischen den Geschlechtern. Die Unterdrückung der Frau, das kann man studieren, und Lauren Cunningham hat zum Beispiel ein fantastisches Buch darüber geschrieben, warum Frauen durchaus kompetent sind, im geistlichen Dienst zu dienen. Ein Buch mit einem Co-Autor, das alle Fragen, die ich kennengelernt habe in den letzten 30 Jahren dazu, beantwortet auf beeindruckende Art und Weise. Und das Buch startet mit der Geschichte der Unterdrückung der Frau. Und es macht einen recht wütend, den Anfang zu lesen, muss ich gestehen. Es ist nicht einfach, weil viele Statistiken, viele Beispiele darin stehen. Aber die Antwort, die dann viele Frauen gefunden haben, die man heute Feminismus nennt, ist genauso hässlich. Sie resultiert in vielen Orten in Männerhass. Da wird der Mann verteufelt, ihm das grundsätzlich Negative unterstellt. Und also ist Hass nicht die Antwort auf Hass. Aber zurück zu meinem ersten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Die Frage nämlich, woher kommen Neid und Hass? Wie ist das geschehen, dass jemand so wütend und so voller negativer Gefühle gegen einen anderen Menschen ist, wie hier unsere böse Königin gegen ihre Stieftochter, dass sie sich sogar danach sehnt, sie zu töten. Und das ist immer das Ultimative am Hass. Der ultimative Wunsch des Hasses ist, der andere ist nicht mehr existent, er ist nicht mehr da. Vielleicht habt ihr aber auch, als ihr den Predigtitel gehört habt und dem Märchen zugehört habt, an Disney-Filme gedacht. Da haben wir oft den englischen Titel Snow White, und dann habt ihr die animierten Figuren oder reellen Figuren, wie oft ist das verfilmt worden, vor dem Auge gesehen, das nette Häuschen und die sieben Zwerge mit ihren hübschen Zipfelmützen. Sogar, ich glaube, Otto Walkes hat da auch mal was mitgemacht. Also überall wurde dieses Thema aufgegriffen und in Bilder gefasst. Die kommen dann abends heim. Wir waren in Disneyland, da war doch diese Bahn mit dem Lied, wo dann die Zwerge pfeifen und vom Bergwerk. Ihr hört, Bernd singt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es... Hi-ho, genau, ich mache das jetzt nicht nach, das muss eine tiefe Stimme tun. Und wir sind vergnügt und froh, auf Deutsch und in Englisch irgendwie anders. Und dann kommen sie nach Hause und Schneewittchen erwartet sie in dem schönen Häuschen mit einem warmen Abendessen und die Welt ist in Ordnung. Aber eigentlich, wenn ich diesem Märchen einen Titel geben müsste, würde ich es gar nicht Schneewittchen nennen. Überhaupt nicht. Für mich ist die Hauptfigur nämlich nicht, ich sage jetzt mal, das Opfer, sondern für mich ist die Hauptfigur und die Fragen in mir aufwirft, die mich beschäftigt, wenn ich zuhöre, die böse Königin. Der Titel, ich habe mal zwei Vorschläge mitgebracht, dieses Märchens könnte lauten Mordversuche einer traumatisierten Königin. Oder für die Seelsorger und psychologisch Interessierten unter uns, Selbstwertstörung führt schließlich zum Tod. Oder einfach nur die böse Königin. Sie ist für mich die Hauptfigur, der treibende Faktor in der ganzen Geschichte. Als Seelsorger kannst du dir auch Gedanken machen. Ich meine, sie hat einen Witwer geheiratet, der schon ein Kind hatte. Möglicherweise hatte er seine erste Frau idealisiert und ihr immer noch nachgetrauert, auch in der Ehe mit seiner neuen Partnerin. Und vielleicht hat die Erinnerung an die erste Frau in Form dieser Tochter auch in ihr etwas wie Minderwertigkeit freigesetzt. Also man muss sich immer alle Geschichten angucken und alle Faktoren versuchen, ein bisschen gegeneinander aufzuwiegen, weil Menschen, die kaputt sind, machen kaputt, habe ich mal gelernt. Und auch diese Geschichte, vielleicht gibt es irgendwann eine Disney-Verfilmung für, ja, wie ist diese Frau so boshaft geworden? Was hat sie getriggert? Was hat sie geprägt? Die Bibel ist voll von Geschichten über Neid und nennt auch Neid selbst beim Namen. Markus 7 zum Beispiel, da sagt Jesus, Vers 22 und 23, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und es hat so eine Spirale, dass das Ganze zunimmt. In der Apostelgeschichte finden wir ein Beispiel für Neid. Apostelgeschichte 17, Vers 5. Da waren Paulus und Silas unterwegs, haben in der Synagoge von Thessalonich gepredigt und dann steht hier, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, dieser halbe Satz ist schon eigentlich eine Predigt wert. Ist Glaube eine Entscheidung? Ist Vertrauen zu Gott an der Wurzel eine Entscheidung? Die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid. Und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf, nicht den mit Käse, sondern anderen Auflauf, und brachten die Stadt in Aufruhr und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Die haben gepredigt und die Bosheit wurde ja am Anfang unserer Geschichte delegiert. Der Ulrich las uns vor, sie hat den Jäger geschickt zu töten. Sie hat quasi den Auftrag erstmal in fremde Hände gegeben. Man kann das auch anders tun, indem man andere ansteckt. In der Liste mit Neid, die Jesus uns gibt in Markus 7, steht ja zum Beispiel Lästerung. Wenn ich die andere Person, die von mir gehasste, beneidete Person, der ich Böses wünsche, in deinen Augen schlecht mache, habe ich eine Solidarität. Habe ich eine Solidargemeinschaft gegründet mit dir, den Club der Opfer, die ein Feindbild gemeinsam prägen und sich gegenseitig beflügeln im Hass und in entsprechenden Taten von Hass, Neid. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 16, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Da gibt es die Wurzel, Neid, Selbstsucht, und darauf kannst du alles setzen, alle Hässlichkeiten und alle Schrecklichkeiten der Menschheitsgeschichte kannst du da aufpflanzen. Es gibt Menschen in der Bibel, im Alten, im Neuen Testament, die haben Neid gelebt oder erlitten von anderer Seite. Zum Beispiel König David oder David, bevor er König war. 1. Samuel 18, 9, da sagt die Schrift, und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Der Mann, König Saul, der meiner Meinung nach eigentlich berufen war, ein Mentor zu sein für David, ihn großzuziehen, ihn als nächsten König vorzubereiten, auszurüsten, war nicht sein väterlicher Freund. Die böse Königin hatte den gleichen Job zu tun. Sie war die Ersatzmutter eigentlich für das junge Mädchen. Aber sie wurden Feinde, weil Eifersucht und Neid etwas zerfressen hat, die Liebe zerfressen hat. Du kannst nicht gleichzeitig lieben und neidisch sein. In Apostelgeschichte 7, da lesen wir von Stephanus, der übrigens eine bemerkenswerte Rede gehalten hat. In der Vorbereitung habe ich mir das nochmal durchgelesen, die Geschichte des Volkes Israel zusammengefasst, ein Konzentrat, bemerkenswert zu studieren. Er wird angeschuldigt von Neidern und man denkt sich Sachen aus, und klagt ihn an vor dem Hohen Rat. Und die Bibel sagt hier, Apostelgeschichte 7, Vers 9, und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm. Er zitiert ein weiteres Neidbeispiel und erlebt dasselbe und wird gesteinigt, wie wir wissen. Matthäus 27, 18, da war Pilatus, der heidnische römische Verwalter. Und er war schlauer als die scheinbar Frommen. Denn hier steht, also er hat versucht, Jesus freizukriegen, er hat versucht, aus der Nummer rauszukommen. Seine Frau kommt zu ihm, hat diesen schrecklichen Traum und sagt, ey, ihr habt da nichts mit zu tun. Er wäscht sich die Hände, er will nicht ihn verurteilen und sagt, wollt ihr nicht lieber den Barabbas, den Mörder? Aber das Volk ist aufgepeitscht und angesteckt mit dieser Hasstirade. Und er selber sagt aber, denn er wusste, oder es heißt von Pilatus hier, denn er wusste, dass sie ihn, Jesus, aus Neid überliefert hatten. Wusstest du, dass dein Herr aus Neid angeklagt, verurteilt, gequält und gekreuzigt wurde? Das war der treibende Keil. Und vielleicht ist der Teufel nach seinem Akt der Auflehnung gegen Gott und dem Erkennen seiner Chancenlosigkeit gefangen in Hass und Neid. Und wen auch immer er anstecken möchte und wer sich anstecken lässt, den infiziert er mit diesem Gift. Du kannst die Bibel selber studieren und dir anschauen, was war mit Kain und Abel, was war mit den Brüdern von Josef. Der hatte seinen Berufungstraum und er sah, wie Sonne und Mond oder die anderen Gaben sich vor ihm neigten, hat es auch noch rausgeblökt, war sicherlich nicht so schlau. Wenn du große Träume hast, nicht jeder verkraftet es, die anzuhören. Bei manchen wird es was auslösen, was negativ ist, was ihre eigene Minderwertigkeit wachkitzelt und sie gegen dich gerichtet sein lässt. Sie haben ihn verkauft, haben den Vater belogen. Wie hartherzig kann man sein? Jede böse Tat aus Neid und Selbstsucht und Eifersucht. Nicht geliebt sein und darum den hassen, der scheinbar mehr geliebt ist als man selbst. Miriam und Aaron, wir reden über Rassismus die Tage. Was hat Mose gemacht? Er hat eine afrikanische Frau geheiratet, eine Frau aus Nordostafrika. Und seine Geschwister, Aaron und Miriam, gut, es war unter dem Gesetz, es war auch ein Funke Wahrheit dran, haben ihn verurteilt und haben gesagt, ja, wer ist denn Mose? Und wir hören doch auch Gott. Und was soll der ganze Mist hier eigentlich? Aber Gott hat sich klar zu dieser Ehe gestellt, zu Mose und seiner Ehefrau und hat für Ordnung gesorgt. Lass es mich so zusammenfassen, die Details kannst du selbst in deiner Bibel nachlesen. König Saul habe ich schon erwähnt, Jona war neidisch, ich würde sagen, er war mindestens selbstsüchtig, weil er sollte nach Ninive gehen und predigen. Und die Assyrer, deren Stadt das waren richtig miese Schlechter. Und er wollte nicht, dass diese Leute Gottes Güte erleben und dass sie gerettet werden vor dem Gericht, was ihnen ansonsten geblüht hätte. Also da war auch Missgunst. Vielleicht ist Neid nicht ganz passend als Begriff, aber eine Schwester davon mit Sicherheit. König Herodes sah sein Königtum bedroht. Wer ist der Mächtigste im ganzen Land, hat er vielleicht gefragt. Ne? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist hier der Mann mit der größten Power im ganzen Land? Und als er hörte, da ist einer geboren worden, der hat den Ruf, König zu werden, fühlte er sich bedroht. Und er hat, wie wir wissen, alle Jungs von 2 Jahren und jünger umbringen lassen. Entsetzlich, furchtbar, unvorstellbar. Diese Grausamkeit, jede böse Tat, die du dir vor oder auch überhaupt nicht vorstellen kannst. Die Pharisäer haben Jesus ausgeliefert, das habe ich gerade schon gesagt. Und das waren so meine spontanen Beispiele. Ich habe dann auch nicht weiter, als ich diese Liste hatte, dachte ich, das reicht. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, wenn du die Bibel mal unter dieser Voraussetzung liest, wo finde ich Neid und Eifersucht. Also woher kommt das? Was denkst du? Ich denke, es kommt zum einen daher, dass wir im Fleisch, in dem alten Menschen gerne kontrollieren wollen, wo wir stehen. Wie wichtig, wie gut bin ich? Wir messen uns mit anderen. Es gibt ja ganze Shows, Germany's Next Topmodel, wer singt am schönsten, wer macht was am schönsten und wer ist am besten, wer ist am beliebtesten, wer ist the most sexiest und weiß ich nicht was. Das ist... Ich will das nicht alles verteufeln, aber vergleichen, da steckt eine große Gefahr drin, wenn wir das tun. Mein Status, mein Glück, mein Erfolg, meine Abonnentenzahl in YouTube, also ganz ehrlich, ich gucke da drauf und manchmal waren da wieder 2 weniger, dann denke ich, hallo, was spielt das jetzt eine Rolle? Macht das meinen Tag oder ruiniert es meinen Tag? Was ist wirklich wichtig? Wer sagt mir, wer ich bin? Und heute in dieser Online-Realität, in der wir unterwegs sind, sind wir so schnell abhängig von diesen Quoten, Daumen hoch oder was auch immer, der Zustimmung anderer. Wie oft wurde mein Beitrag gesehen, geteilt, wer hat meine Story geguckt und, also kennt ihr alle nicht, ne? Aber also ich habe da schon gemerkt, dass ich da mich wieder freischrubbern musste von Gedanken. Neid entsteht aus verletztem Stolz. Das ist hier in unserem Märchen, denke ich, passiert. Unser Ego wird verletzt. Ich bin jetzt nicht mehr die Schönste, die Wichtigste. Ich werde gekränkt. Manch einer zeigt dir nicht offen, aber er nimmt seinen Schlüssel und schraubt das Auto, was er nicht hat, aber der andere mal schnell an der Seite. Das sind die hässlichen, kleinen, subtileren Ausdrucksformen von Neid. Neid ist Missgunst. Wir können, wenn wir nicht das Auto ratschen wollen, auch durch Worte wunderbar den anderen fertig machen. Wir könnten stattdessen sagen, so ein Auto fahren doch nur Zuhälter. Oder die braucht wohl so viel Make-up. Oder der hat zwar Geld und Erfolg, ist aber bestimmt charakterlich ein Arschloch. So, wir nehmen Gift in den Mund und merken gar nicht, was für eine Wurzel in uns am Wachsen ist. Ich will, dass der andere nicht hat, was ich nicht haben kann oder gerade nicht habe. Neid entsteht, wenn ich einen Mangel empfinde und etwas begehre, was ein anderer hat, oder wenn ich mir wünsche, der andere darf es auch nicht haben. Neid kommt auf, wenn wir die Eigenschaften, Leistungen oder Besitztümer des anderen und die eigenen daneben in einem schlechteren Licht erscheinen lassen. Neid ist eine Bedrohung des Selbstbildes, des Selbstwertgefühls. Und in einer Art Spirale wühlt der Neid in den Herzen der Menschen viele negative Gefühle hoch. Den einen macht er traurig. Dann kommt die Missgunst, die Herabsetzung des Objektes, des Neides. Schließlich Schadenfreude. Wenn du dich darüber freust, dass etwas Böses jemandem passiert ist, solltest du innehalten und dein Herz mit Gott untersuchen. Und am Ende steht dann der offene Hass, der die Vernichtung des anderen schlussendlich will. Bill Johnson hat das, glaube ich, gesagt. Er sagte, Bitterkeit ist Mord im Embryonalstadium. Und das fand ich richtig gut. Geht unter die Haut, kriegt gerade Gänsehaut, wenn ich sage, Bitterkeit ist Mord im Embryonalstadium. Ressentiment ist ein französisches Wort. Damit meint man den zum Beispiel aus Neid gespeisten Groll, der sich verfestigt und sich äußert in einer Verletzung des subjektiven Gerechtigkeitsgefühls. Das darf doch nicht sein, das ist doch nicht richtig, dass der so lebt, das hat und ich. Der Neid kann nicht abgebaut werden und verschärft sich. Der Wunsch nach Erniedrigung des erfolgreicheren, besseren, er muss entlarvt, wenn möglich gedemütigt und zu Fall gebracht werden. Schadenfreude kompensiert die eigene Unzufriedenheit. Und wenn dir das alles too much war, dann merkt ihr nur das Folgende. Neid entsteht dann, wenn wir die Frage, was macht mich wertvoll, falsch beantworten und am falschen Ort nach dieser Antwort suchen. Neid dokumentiert ein Reifungsdefizit. Wir definieren unseren Wert durch Erfolg, Besitz, Beliebtheit, Anerkennung durch Menschen. Und Neid erstickt die Liebe, die Dankbarkeit und die Barmherzigkeit. Es gibt ein ganz eigenes Kapitel und einen ganz eigenen Hass. Ich habe über Männer- und Frauenhass, habe Rassismus kurz gestreift, darüber gesprochen. Es gibt auch den Hass derer, die Gott nicht kennen und vom Feind beeinflusst sind, gegen die, die Gott kennen. Jesus spricht darüber in einem Kapitel, wo wir sofort an den Weinstock denken, Johannes 15, ich in ihm, er in uns, der Vater ist der Weingärtner, wir werden beschnitten und so weiter, wir bringen Frucht. Weiter hinten im gleichen Kapitel heißt es, ich habe euch erwählt, sagt Jesus hier, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Du hast dich bekehrt vor kurzem und deine Freunde kommen mit dir nicht mehr zurecht. Und manches Mal entzündet sich das, dann kannst du auch die Beziehung nicht fortsetzen, in Hass gegen das, was du jetzt geworden bist, die Weltanschauung, die Sicht, die Liebe zu Gott, die du lebst und die dich durchdringt. Vers 21, da sagt Jesus, die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört. Denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Die Wurzel von Hass, eine Wurzel von Hass ist, da ist etwas fremd, etwas anders als ich und darum lehne ich es ab. Hier ist es der Glaube, die Liebe zu Gott. Und in Vers 25 sagt Jesus über sich selbst, sie haben mich ohne Grund gehasst. Wie kann man einen Menschen hassen, der nur Gutes getan hat, der Menschen geheilt hat, der Lahme gehend gemacht hat, der die Krankenhäuser leer gemacht hat, die Krebsstation geplündert. Versuch mal den Transfer in unsere Zeit heute. Der deine tote Oma auf der Beerdigung wieder rausgezerrt hat aus dem Sarg und sie steht da und hat nochmal 10 Jahre. Der die sozial Schwachen, die Prostituierten vom Bahnhof weggeholt hat und sie wurden gesund, seelisch gesund wiederhergestellt, haben ein normales Leben geführt, der die Kaputten, die Armen sich gekümmert hat, der Essen verteilt hat, der Partys geschmissen hat mit ein paar Broten und da gab es immer gutes Futter bei Jesus. Wie kann man so einen Menschen hassen, der niemand etwas Böses getan hat? Das ist erstaunlich, das ist teuflisch. Und ich möchte an dich und mich appellieren, dass wir, wo wir diese Wurzel vielleicht in uns haben oder manchmal aufpoppen sehen, gründlich sie, ja, Desinfektionsmittel haben wir ja zurzeit alle, ausradieren. Okay, Punkt 2. Mein zweiter Gedanke, meine zweite Überschrift zu Schneewittchen heißt Hitler, die böse Königin und ich. So, wir gehen eine Stufe tiefer, habe ja jetzt gerade schon ein Fundament gelegt. 1. Johannes 3, Vers 11 bis 15. Wenn du mitlesen möchtest, trink einen Schluck Wasser, dann kannst du es aufschlagen zu Hause. 1. Johannes 3, ab Vers 11. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Wir dachten, manche predigen das, dass alles so viel einfacher ist im Neuen Bund, aber eigentlich ist es viel schwerer. Früher warst du ein Mörder nur, wenn du einem die Lampe ausgemacht hast. Jetzt bist du ein Mörder, wenn du drüber nachdenkst und dein Herz voller Hass ist. Jesus sagt in Matthäus 5, wird noch schlimmer, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, wer ist ich? Seid ihr noch wach? Jesus, ich sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wird noch schlimmer. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Okay, wer hat sich alles qualifiziert? Ich habe mich qualifiziert. Böse Worte sind schon aus meinem Mund rausgekommen. Oh, 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 oh. Da hat der Mann vielleicht nur über meinen Hund geschimpft und gedroht, den Köter abzumurksen. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich sag's euch nicht, aber ihr könnt's euch alle denken. Ich bin sehr tierlieb, also außerhalb von Spinnen und so. Sonst so was Fell hat, mag ich sehr gerne. Und mein Hund und Katze oder Kühe, das sind alles Freunde. So hässlich. Ich möchte euch einen Mann zitieren, der Atheist ist, weil ich finde, der hat tatsächlich zu unserem Thema was zu sagen. Der hat sogar ein Buch über die 7 Todsünden geschrieben, das ist der Heiko Ernst. Der hat 35 Jahre lang die Zeitschrift Psychologie heute herausgegeben. Und er schreibt über einen, der in unserem Land viele Spuren hinterlassen hat, Folgendes. Hitlers Wut, sichtbar und hörbar in jeder seiner geifernden Reden, entspringt dem Neid des Versagers, der nicht in die Kunstakademie aufgenommen wurde und der im Wiener Männerheim seinen Hass auf die erfolgreichen, Bessergestellten nähren konnte. Mein Kampf ist das Destillat von Neidkomplexen und Ressentiments. Der Antisemitismus ist nicht nur bei Hitler ein Hass, der auf tiefen und nie eingestandenen Neidgefühlen gründet. Es ist der Hass auf eine Gruppe, meist eine Minderheit in der Gesellschaft, die reicher, erfolgreicher und privilegierter erscheint als die eigene. Der Nationalsozialismus lenkte den Neid der verarmten Mittelschichten in Deutschland und Österreich auf die erfolgreichen Juden in den Professionen in Wirtschaft und Wissenschaft. Im Wien des Jahres 1936 machten die Juden 9% der Bevölkerung aus. Aber sie stellten 60% der Rechtsanwälte, mehr als 80% der Chefredakteure und mehr als die Hälfte aller Ärzte. Deutlich überrepräsentiert waren die Juden auch im Bankgeschäft, in den Universitäten und im künstlerischen Leben der Stadt. Ähnlich lagen die Verhältnisse in Berlin bis zum Jahre 1933. Als die Nazis an der Macht waren, konnte sich das Ressentiment, das Gefühl, das Gerechtigkeitsempfinden ist verletzt. Das darf nicht sein, dass die hier so diese Position besetzen. Dieses Gefühl durfte sich auf vielfache Weise austoben und der Neidimpuls befriedigt werden. In der ersten Phase gehörte die systematische Demütigung der früher Beneideten zu den hervorstechendsten Taten. Der SA-Mann konnte den jüdischen Ladenbesitzer oder Arzt zwingen, das Pflaster mit der Zahnbürste zu schrubben. Bevor der Hass in organisierten Massenmord überging, wurden im Zuge der Arisierung des jüdischen Volkes schon mal die dringendsten Neidgefühle gestillt. Man eignete sich die Firmen, Fabriken und Kaufhäuser der Juden an. Auch um die Bettwäsche, Möbel und Pelzmäntel der ehemaligen Nachbarn entbrannte eine Orgie der Habgier. Soweit das Zitat. Ich fand das bemerkenswert und hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Ich habe das vor ein paar Jahren in einer anderen Predigt schon mal ein Stück verarbeitet, das Thema Neid. Eigentlich müssen wir daraus gelernt haben, Jakobus 3, Vers 16, wo Neid und Selbstsucht ist, entsteht Unordnung und jede böse Tat. Bis hin zu Konzentrationslagern, der strategischen, akribisch geplanten, entsetzlichen, gründlichen Vernichtung einer ganzen Volksgruppe. Wie schlimm. Lass uns einen Schritt zur Seite gehen in unsere Zeit, unsere moderne Zeit. Ich habe über das Internet gesprochen und wisst ihr, was ich für mich festgestellt habe, als ich so über dieses Thema gebrütet habe? Das Internet ist für mich der Spielplatz der bösen Königin heute. Es ist in vielen Punkten ihr Reich. Ich weiß, ihr wisst das alle, euer Pastor ist Lego-Fan. Da gibt es irgendwelche Foren und Sachen, da reden erwachsene Männer über Spielzeug. Finde ich super, finde ich süß. Also man kann ätzendere Hobbys haben, so als Ehefrau. Manchmal mag ich Lego jetzt nicht hören, aber es ist okay. Und Bernd hat mir erzählt, es gibt da Foren, da postest du irgendwas über irgendein Bauset. Und dann kommen irgendwelche Kommentare und dann putscht sich eine Spaltung und ein Konflikt hoch. Und dann werden hässliche Dinge gesagt über den, der das Ding gepostet hat. Und dann habe ich mich an den Kopf gegriffen und denke, hä? Also ich meine, du kannst ja das, wie heißen die Häuser, Bernd, hilf mir, diese Modularhäuser, du kannst sie lieben, du kannst sie hassen, du kannst die Autos schön finden, es ist doch egal. Es ist nicht, wie Christen würden sagen, heilsnotwendig. Du kannst mit und ohne Lego in den Himmel kommen. Oder Lego bleibt hier, aber also das ist nicht, macht keinen Unterschied. Und warum? Warum? Es ist nicht rational. Es ist überhaupt nicht rational. Und ich glaube, es ist eigentlich zutiefst geistlich. die Geister dieser Zeit, der Teufel, der Gott dieser Welt, der wütet, der sauer ist. Er sieht, wie die Zeit, wie die Wehen der Zeit kommen. Jetzt haben wir dieses Corona-Chancenteil da und die Christen, die sagen, es ist wie eine Wehe hin auf die Wiederkunft Jesu. So sage ich, ja, es ist bestimmt eine Geburtswehe auf diesen endgültigen Tag. Und der denkt, ich muss jetzt die Leute so verrückt machen wie möglich. Und egal, was du machst, also vorher war es, erinnert ihr euch noch, da war das mit dem Klima. Ich habe im Juni die Heizung noch an und denke, wann kommt sie denn, die globale Erwärmung? Ist auch egal. Also hass mich, lieb mich, hab deine Meinung. Ich kann jetzt nicht viel dran ändern, außer vernünftig zu leben und meinen Beitrag so gut ich kann das zu leisten. Kinder habe ich in die Welt gesetzt. Also die Frau, die sagt, man darf keine Kinder gebären, weil das ja das größte Klima. Also die Leute sind bekloppt. Lass es mich mal so sagen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gelöscht. Die Leute sind bekloppt. Entschuldigt mal, die wurde ja auch geboren, dann müsste es konsequenterweise, also das ist jetzt auch wieder ganz schlimm, aber dann sind wir alle böse, dann sind wir ein Problem. Ja, wir haben ein Problem, aber Gott hat das Problem gelöst. Und wie unser Pastor so schön sagt, dieser Planet hat ein Ablaufdatum. Wir können, natürlich tun wir was, wir leben nicht wie die wilde Wurzeln, denken, ist doch mir egal, was die Kinder nach mir haben. Natürlich leben wir nicht so, wir sind verantwortungsbewusst, aber das ist nicht the main thing. Das ist nicht, was wirklich wichtig ist. Und sich deswegen die Köpfe einzuschlagen. Oder weil ein Mann getötet wurde, was entsetzlich ist, dann anderen die Geschäfte zu plündern und andere Leute zu verletzen und zu töten. Hä? Also die Logik erschließt sich nicht. Es ist irre. Die Leute sind manchmal ein bisschen bekloppt. Korrupt durch Selbstsucht, durch Anerkennungssucht. Wer ist der Schönste, wer ist der Stärkste, der Größte, wer die meisten Follower, wer bedroht mein Image, mein Selbstwert? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen im Internet unterwegs sind. Aber noch wichtiger, bevor du das machst oder bist oder das nächste Mal da aktiv wirst, ist, dass du in einem anderen Geist da unterwegs bist. Dass wir die Atmosphäre verändern an diesem Ort, wo die Menschen sich verbal im geschützten Rahmen ihrer Fake-Namen oder man kann ja nicht an sich ran, die Köpfe einhauen. Ein anderer Geist, frei von diesem Anklage- und Richtgeist. Und ich glaube, wir werden auffallen, wenn wir freundlich bleiben, sachlich bleiben, in der Liebe bleiben und Leute ermutigen oder Leuten was Schönes sagen, die eine völlig andere Meinung haben als wir selber. Ich muss nicht die Meinung von dir teilen, aber ich kann dich lieben, auch wenn du Dinge völlig anders siehst als ich. Und ich kann dich fragen, warum siehst du das so? Wie ist dein Leben gelaufen? Warum findest du das cool? Oder warum kannst du dir nicht vorstellen, dass es Gott gibt? Oder was auch immer. Das muss uns doch nicht trennen. Meine Neugier und meine Liebe kann mich sogar mit dir verbinden, der du völlig anders bist. Wie spannend ist das denn? Ich habe jetzt auch ein kleines Deine Gedichtzeile ist ein Vorgeschmack dann auf Mittwoch, also Mittwoch der Pop, da kommt ein ganz spezielles poetisches Mittel zum Tragen, dürft ihr nicht verpassen. Ich habe jetzt hier nur geschrieben, Facebook, YouTube, Online-Land, wer bekommt am meisten Clickbites und Likes hier im Land? Wäre dann die Übersetzung von Schneewittchens böser Königin, Spieglein, Spieglein. Ah, komm, lasst uns aussteigen aus dem Zug. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 3, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander wegen Lego oder wegen whatever. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Hast du dir diesen Vorwurf, musst du dir den gefallen lassen? Ich habe schon Dinge getan, wo er zutreffend war. Und ich bin nicht stolz drauf und ich bete und wünsche mir, dass Gott mich ihm ähnlicher macht, damit in mir die Liebe wächst und nicht die Angst vor dem Fremden, der Neid auf jemanden, der hübscher, schöner, größer, besser ist als ich. In Römer 16 schreibt Paulus, ich möchte euch, liebe Brüder, noch einmal vor solchen Leuten warnen, die die Gemeinde spalten und den Glauben anderer erschüttern. Denn sie lehren euch etwas anderes als das, was ihr gelernt habt. Haltet euch von ihnen fern. Solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern verfolgen nur ihre persönlichen Interessen. Mit beeindruckenden Reden und mitreißenden Worten betrügen sie ahnungslose Menschen. Selbst im Reich Gottes gibt es das, selbst unter uns Christen gibt es das. Und Paulus sagt hier, distanzier dich. Zieh dich raus aus der Nummer. Wir versuchen manchmal noch zu missionieren, zum Guten zu bewegen. Wir glauben an das Gute im anderen, was ja grundsätzlich super ist. Aber wenn du merkst, es läuft nicht, dann zieh dich zurück, bevor du dich selbst noch anstecken lässt. Und stell dir doch an der Stelle, bevor wir zum dritten Punkt, zu meinem Abschluss kommen, die Frage, wer ist mir ein Dorn im Auge? Wo habe ich mich anstecken lassen mit Neid, Streitsucht, Ärger oder sogar Hass? Unser Stolz lässt uns solche feindlichen Köder schlucken, uns aufregen, uns über andere erheben. Das Ziel des Teufels ist, zu trennen, zu spalten, Beziehungen zu vergiften und zu zerstören. Die böse Königin kam dann im finalen Angriff mit dem Apfel, der Gift enthielt. Es erinnert schon wieder an Genesis 3, der Sündenfall, der eine Baum, die eine Frucht, ob es jetzt ein Apfel oder wie das Früchtchen auch hieß, spielt jetzt keine Rolle. Fakt war, das Gebot Gottes, das eine, was es gab, wurde übertreten. Und dann fing unser aller Misere an. Aber wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Teufel danach nicht aufgehört hat, zu Eva und zu Adam zu kommen. Er hat nicht aufgehört, Menschen anzusprechen, dich und mich anzusprechen. Und eines seiner liebsten Hobbys ist es, Anschuldigungen hervorzurufen, Anklagen. Ungerechtfertigte Art. Oder aber vielleicht gab es da wirklich mal ein Fünkchen, aber es ist es nicht wert, ein Feindbild aufzubauen. Unser Land war geteilt durch eine Grenze und eine Mauer. Und man hat Feindbilder gehabt. Man hat denen da drüben gesagt, wie böse wir sind, wir Kapitalisten, und dass man auf keinen Fall und zu uns und umgekehrt auch irgendwo. Es war eine klare Trennung, klarer konnte sie nicht sein. Und als die Mauer fiel, hat irgendein Christ ein Lied geschrieben. Das haben wir irgendwann mal hier gesungen, der Bernd und ich. Weißt du das noch, Schatz, bei irgendeinem Jahrestag vom Mauerfall? Dass Gott, dass es eigentlich im Geistlichen passiert ist zuerst, bevor es im Buchstäblichen passiert ist, dass eine Trennung überwunden wurde und das eins wurde, was eins sein soll. Und das tut der Teufel heute in Gemeinden, in Familien, zwischen Eheleuten. Da kommt er zu dir, liebe Frau, ihr habt das in einem Pop, der Pop, wo wir im Auto sitzen. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber ich weiß, es ist der Uli, der so fleißig tut. Ihr könnt es rausfinden, wo wir im Auto sitzen, da gibt es nur eins. Ich habe so eine Mütze auf, ich habe sonst nie eine Mütze, glaube ich, auf. Da lese ich aus einem Buch vor und der Mann beschreibt das genial, wie ihm das ging, dass der Teufel ihn gegen seine eigene Frau aufgehetzt hat und gesagt hat, boah, die, und so pushte sich da, blähte sich was auf, was eigentlich substanzlos war. Es ging um eine Autofahrt, er hat sich verfahren, sie hat ihn korrigiert, bla bla bla. Es ist nicht wirklich wichtig. Es ist ein Mückenelefant, so haben wir das immer genannt, der Bernd und ich. Ne? Die haben wir relativ gut ausgerottet, die Viecher inzwischen. Ne? Ja. Die Stimme des Verklägers ist in unserer Gesellschaft kultiviert worden. Wir sind stolz darauf, kritisch zu sein. Das heißt nicht, dass du doof sein sollst, aber es heißt nicht, dass du Leute systematisch klein machst. Die Stimme des Verklägers in Talkshows, in den Medien, oh, das blüht. Feindbilder zwischen Menschen verschiedenster Prägung, Weltanschauung, Generationen. Die Jungen finden die Alten doof, die Alten die Jungen, ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe Prinzip. Lass dich nicht irreführen von der Überschrift. Das Ziel ist zu trennen, Hass und Feindbilder zu schüren und die Liebe zu ersticken. Ist immer dasselbe Ziel. Ob das jetzt die andere Hautfarbe ist, die andere Altersgruppe, das andere Geschlecht, die Akademiker, die Handwerker, die weiß ich nicht, die wenig Geld haben, die viel Geld haben. Was auch immer. Es entsteht dasselbe hässliche Blümchen. Und meine Lehrerin, meine Sozialkundelehrerin, Frau Schreiber, sollten Sie das jemals sehen, wäre ich unglaublich stolz, aber wie auch immer, soll ich auch nicht sein, würde ich mich riesig freuen. Von Ihnen habe ich gelernt, dass wir in politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und auch in der Geschichte immer eine Frage stellen. Cui bono? Wem nützt das? Wem nützt die Gemeindespaltung? Wem nützt die Ehescheidung? Wem nützt die zerbrochene Beziehung? An der Stelle. So, finde deine Antwort und du weißt, wie du damit umgehen solltest. Dritter und letzter Punkt, was ist Gottes Gegenmittel? Titus 3 gebe ich dir als erstes, Vers 3 bis 5. Denn auch wir waren einst unverständig, schreibt Paulus, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad, es gibt noch ein zweites Bad, der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Deine und meine Antwort steckt im Erlösungswerk von Jesus. Wir können uns alle jetzt vornehmen, von heute an werde ich im Straßenverkehr nicht mehr sagen, du Idiot, wenn der mich geschnitten hat oder mir die Vorfahrt oder da im Kreisel so. Mein Mann freut sich gerade über meine Entscheidung. Also du kannst dir was auch immer vornehmen. Du wirst jetzt deine Schwiegerfamilie noch lieber lieben oder, keine Ahnung, dein Chef, dein Lehrer, wer auch immer zu deiner Charakterbildung gerade beitragen könnte. Aber wisst ihr, wir werden alle versagen. Und lass uns auch fallen lassen in die Arme von dem, der es besser kann. Von Jesus. Lasst uns mehr ihn anschauen, sein Vorbild sehen und den Geist des lebendigen Gottes. Er kann Tote auferwecken. Er kann Menschen transformieren. Er hat dich und mich, wenn du Kind Gottes bist, davon überzeugt, dass du Vergebung brauchst, dass du Fehler gemacht hast. Und das war ja schon, das ist das größte Wunder, hat Reinhard Bunke, glaube ich, auch gesagt. Das größte Wunder ist, dass ein Mensch seine Bedürftigkeit vor Gott erkennt, eingesteht und sich zu ihm wendet. Wenn er das mit dir geschafft hat, ist alles mit dabei. Und neben Wohlstand, Heilung und seelischer Heilung kannst du dich auch im Glauben nach Jesus ausstrecken und sagen, Jesus, ich wäre so gern wie du. Hilfst du mir dabei? Du kannst Buße tun über Ressentiments, Groll, Neid, Eifersucht. Und du kannst anfangen zu beten für die Menschen, die dir so negativ aufstoßen. Das macht sehr, sehr frei im Übrigen. Das ist einer der besten Tipps. Gebet für den, der dir Schmerz verursacht oder wo du Schmerz empfindest oder dein Unrechtsgefühl hochkommt. Wir werden nicht jede Beziehung gewinnen können, weil in jeder Beziehung hast du nur 50% in deiner Hand, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in deinen Familienbeziehungen zu deinen Verwandten. Aber du hast 50%. Und wenn die andere Seite dir entgegenkommt, könnt ihr euch treffen. Aber was du in jedem Fall kannst, auch wenn ein Mensch nicht bereit ist, mit dir Frieden zu schließen, du kannst in Vergebung und in Freiheit von Neid, Eifersucht, Hass, Ärger, Zorn, was auch immer, die ganze hässliche Latte, du kannst in Freiheit davon leben. Weil die Frucht des Geistes ist genau dem diametral entgegengesetzt. Ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit. In Epheser 4, da ist die Rede vom fünffältigen Dienst, von den Leuten, die vollzeitlich arbeiten, die eigentlich nur dazu da sind, die wirkliche Armee des Herrn, das seid ihr alle, die 97%, wie mal einer in einem Buch schrieb, auf die Straße zu, oder nicht, du musst jetzt nicht Straßenevangelist werden, das meine ich nicht, aber ins Rennen zu schicken, in dein Leben zu schicken, ausgerüstet, das zu tun, wofür Gott dich berufen hat. Und das ist fantastisch, was Gott mit dir vorhat. Und hier steht, ich lese es nur auszugsweise aus Zeitgründen, auf diese Weise, Vers 13, Epheser 4, sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Vers 14, da steht, wir werden nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder uns verunsichern lassen. Stimmt's? Egal, wer es gepostet hat. Wenn es was mit dir macht, was dich aus dem Frieden schlittern lässt, dann war es nicht der Herr. Und nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen, steht hier weiter, werden wir sie nicht glauben. Stattdessen lasst uns, Vers 15, in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn, Vers 16, wird der ganze Leib durch ihn, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und das gehört zusammen. Und lass mich schließen mit der letzten Bibelstelle für heute. Ja, fast. Eine kommt noch beim Aufruf für die Predigt. 1. Korinther 13, ihr kennt sie alle. Bei Hochzeiten wird sie zitiert, in Kärtchen wird sie geschrieben, auf Plakate wird sie gedruckt. Das Wichtige ist aber, dass wir das mit Leben füllen, was da steht. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse, ich wüsste, wann der Corona vorbei ist. Und es wird dann stimmen, wie cool wird das denn? Aber ich hätte keine Liebe, nur heiße Luft. Ich hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, der Schafsberg in Limburg wäre plötzlich in Els oder so. Bupp, zack. Mit Krankenhaus, ja. Aber ich hätte keine Liebe, würde das Gott nicht beeindrucken. Uns wahrscheinlich schon, aber vor Gott ist es nicht so beeindruckend. Wenn ich alles, was ich besitze, das sind die Leute, die dir immer mit der Armut schlechtes Gewissen Nummer kommen. Du hast noch nicht 25 Patenkinder in der dritten Welt, sondern nur eins. Oder du hast das noch nicht und überhaupt. Und die Obdachlosen, die Gemeinde macht nichts mehr. Also alles, all die so Nummer, die da drauf drückt. Wenn du alles gibst und würdest dich sogar als Märtyrer opfern, Vers 3, aber du hättest keine Liebe, wäre das wertlos. Die Liebe, steht dann hier, ist geduldig und freundlich. Sie ist, da sind wir wieder, nicht neidisch. Die Liebe ist nicht neidisch. Oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Das erste Buch der Bibel, mehr musst du gar nicht lesen, um ein Beispiel dafür zu finden. Josef. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch Geschwister, also so biologische, vielleicht auch geistliche auch, natürlich. Und die haben dir schon was Böses getan. Da kann man schon mal, oder? Da kann man schon mal mit heißen Kartoffeln werfen, habe ich gemacht. Martina, wenn du das jemals siehst, du erinnerst dich bestimmt lebhaft an diese Szene, ich weiß nicht mehr warum. Ja, ich habe auch nicht getroffen, ich habe nur die Wand getroffen und die hatte dann einen Fleck. Und die Mama hat es wahrscheinlich überstrichen. vielleicht komme ich jetzt da drauf. Okay, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Josef, vielen Dank. Hey, aufmerksame Zuhörer im Saal. Cool. Der hatte was zu vergeben. Die wollten ihn töten. Wie das Schneewittchen. Wen hat der Papa lieber als mich? Oh oh. Und dieser Satz, ich weiß nicht, wo er steht, irgendwo, Kapitel 40 wahrscheinlich, kurz vor Ende der Story, wo er sagt, wo die dann Schiss haben, dass er sich rächt, weil plötzlich sind ja die Positionen umgekehrt. Er hat die Macht. Er hätte alles tun können. Er hätte sich so richtig, versteht ihr, so richtig rächen können. Wow! Malst du nicht aus. Nee, wir hören jetzt auf damit, uns solche Dinge auszumalen. Deswegen sind wir ja heute hier oder hören, obwohl wir zu Hause auf dem Sofa sitzen, diese Predigt uns an. Wir malen uns das nicht aus. Und er vergibt ihn, er sagt dann zu ihnen, Gott hat mich vor euch hergesandt. Hallo? Das war nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Verkauft den mal als Sklaven. Das war nicht. Menschenhandel steht bei Gott nicht auf seiner Liste, mag ich, steht auf der anderen Liste, kann ich nicht leiden. Gott hat mich vor euch hergesandt und das, was ihr als Böses euch überlegt habt, hat er zum Guten gewendet, damit ihr nicht verrecken müsst, verhungern müsst. Und er füttert die durch die Bieps. Ja? Vergebung. Aber Gott kann nur die erhöhen und segnen, die in dieser Vergebung, die wir alle so dringend gebraucht haben, leben. und uns nicht festbeißen an Unrecht. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Weißt du noch das Datum, als Tante Eulalia zu dir gesagt hat? So. Hast du es in dein Tagebuch geschrieben oder im Kalender feierst du jeden Tag, jedes Jahr eine Mitleidsparty, wenn sich der, weiß ich nicht, 5. April wiederholt. Oh, Herr, erlös uns. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das sind die Geschichten der Menschen, kommen wir zum Antisemitismus zurück, die im Konzentrationslager waren und die das, was sie erlitten haben, vergeben haben. Corrie ten Boom und ihre Begegnung ist bestimmt eine berühmte Geschichte in unseren Kreisen mit diesem Mann, der in dem Lager einer der Bösen war von Nazi-Seite. Und ihre Schwester, ihre ganze Familie ist umgebracht worden, weil sie Juden versteckt haben in Holland. Wir waren in dem Haus, in diesem winzig kleinen Häuschen in Haarlem und haben da gestanden, wo die Juden hinter der doppelten Wand sich verstecken durften. Sie hat es vergeben, dass man ihre Familie vernichtet hat. Gelingt es dem Feind, das ist meine Frage zum Schluss, uns von unserem Ort der Ruhe in Christus zu verdrängen oder wegzulocken, dann gewinnt er. Wenn wir aber in Christus bleiben, wachsam, bereitwillig und fokussiert, können wir nicht verlieren. Wenn wir in der Liebe bleiben, werden wir gewinnen. Es gibt einen Ort im Geist für dich und mich, wo wir den Teufel völlig verwirren. Das ist ein Zitat von Graham Cook, den ich auch sehr, sehr gerne höre und lese. Er schreibt, wir ermüden den Teufel, wenn wir in der Ruhe bleiben. Wir entmutigen ihn durch unseren Glauben. Wir machen ihn mürbe mit unserer Freude. Wir deprimieren ihn mit unserem Durchhaltevermögen. Er wird mutlos durch die Gunst, die wir von Gott empfangen und besiegt durch die Gnade. Weil wir uns fest auf die Treue Gottes verlassen, erleben wir den vollständigen Sieg. Zitat Ende, jetzt kommt mein Wortlaut, mein Appell an dich und ich möchte gleich mit dir zusammen genau dafür beten. Wir unterscheiden die Geister und verändern die Atmosphäre auf dieser Erde und im Internet im Sinne von Jesus. Wir bringen den Himmel auf die Erde. Wir halten an der Einheit fest und lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir sehen andere mit Augen der Liebe und der Gnade. Wir sind lösungsorientiert und stechen hervor durch unsere positive Einstellung. Wir weigern uns zu streiten und können Unrecht ertragen. Wir nutzen Medien proaktiv und nicht reaktiv. Das Internet ist die Straße, die Raum gibt für weltweite Erweckung. Und wir drängen mit dem Reich Gottes mitten hinein. Und unser Glaube verändert die Welt. Wenn du das möchtest, schließ doch deine Augen und ich möchte für dich und für mich beten, dass genau das passiert. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns überführt hast von hässlichen Wurzeln, von Neid, Selbstsucht, Ärger, Zorn, Wut, Überheblichkeit, Hass. Jesus, wir wollen, dass du das ziehst, dass du diese Wurzel behandelst sozusagen. Wir wollen das loswerden. Und wir halten dir unsere Herzen gerade jetzt hin und bitten dich, veränder uns, mach uns frei. Jesus, lass uns verwandelt werden in dein Bild. Gieß neu, wie es in Römer 5,5 steht, die Liebe Gottes in unsere Herzen aus durch den Heiligen Geist. Und gib uns fleischerne Herzen, wie Hesekiel 36 sagt, statt steinerne, sodass du machst, dass wir in deinen Fußstapfen laufen. Jesus, das ist meine Sehnsucht. Ich will so sein wie du. Ich will Menschen mit deinen Augen sehen. Ich will mein Herz frei halten von all dem Rotz der Anklage und Bosheit. Vater, mach uns eins mit dir. Eins mit den anderen Kindern deines Haushalts und gib uns Augen der Liebe und Barmherzigkeit für jedermann. Erlöse uns aus dem Gefängnis von Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Lass uns heute da heraustreten, Buße tun und einen neuen Start machen durch deine Gnade. Danke, dass du zu jedem redest. Danke für jede Entscheidung, die getroffen wurde an dieser Stelle. Ich segne dich. Ich versiegel das mit dem Blut von Jesus in deinem Herzen. Amen. Amen. Und zum Schluss, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann solltest du ihn ganz schnell kennenlernen. Weil du und ich, wir zwei wissen nicht, ob wir den morgigen Tag noch haben oder sogar den Abend. Und die Bibel sagt, die Ewigkeit bei Gott verbringen wir nur dann bei ihm, wenn wir uns in diesem Leben für ihn entschieden haben. Und wenn wir das nicht getan haben, dann haben wir eine unbezahlte Rechnung. Dann haben wir Sünde, Lebensschuld, die wir mit in die Ewigkeit nehmen. Und die Bibel lässt uns keinen Spielraum für eine Grauzone, sondern sie sagt, dann ist der Feuersee dein ewiger Bestimmungsort. Und da willst du nicht hin, da will ich nicht, dass du hin willst. Und Gott will am allerwenigsten, dass du da landest. Jesus sagt in Matthäus 7, 13, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Jesus ist deine Tür. Jesus ist dein Tor. Und mit dem Pop vom Freitag sage ich dir, komm doch nach Hause und sprich mir folgendes Gebet nach, mit dem du dich Gott anvertraust, dein Leben in Gottes Hand legst. Schließ deine Augen und sprich mir nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, für den Müll meines Lebens. Mach mich neu. Lass mich so sein, wie du bist. Jesus, ich gebe dir mein Leben und will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, wenn du das erste Mal gebetet hast heute, herzlichen Glückwunsch. Und die Stimme, die heute Abend oder irgendwann kommt und sagt, was hast du da für einen Blödsinn gemacht, dich bei den Idioten im Internet da bekehrt, das ist nicht von Gott, das ist der andere. So, hör nicht auf diese Stimme, lies in deiner Bibel, guck dir Predigten an, rede mit Gott. Und wenn wir dich unterstützen dürfen, dann teile uns deine Entscheidung mit. Schreib mir eine Mail an pastorin@cclmd und ich feiere mit dir diesen Tag deine Entscheidung. Wir helfen dir gerne auf deinem Weg mit Gott. Wir lassen dich aber auch in Ruhe, wenn du das willst. Aber Christsein alleine ist doof, sagt die Bibel. Und wir brauchen einander. Und wir als Gemeinde, wir haben eine ganz tolle Sehnsucht, uns endlich wieder real zu sehen. So, nimm doch Kontakt auf und lass uns teilhaben daran. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Jetzt übergebe ich den Gottesdienst zurück an dich, Bernd. Freue mich auf deinen Abschluss, auf unser Lied. Und ich hab euch lieb. Haltet durch und bleibt in der Liebe. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.